Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Astrid Ravul, hier ist er, mit Astrid Ravul im Studio. Schönen guten Abend. Was so ein Sieg zum Turnierauftakt bewirken kann, vergessen die Zweifel am DFB-Team, überwunden die Ungewissheit, ob die kurze Zusammenarbeit zwischen Bundestrainer und Team schon fruchten kann. Selbst Träume vom Finaleinzug schleichen sich ein. Die Erleichterung über das 5:1 gegen Schottland der deutschen Nationalmannschaft ist förmlich greifbar. Verständlich, denn als Gastgeber möchte man sich ja auch keine Blöße geben. DFB-Sportdirektor Rudi Völler warnt aber zu Recht, Leute, das war nur das erste Spiel. An diesem Turnierwochenende Nummer 1 kümmern wir uns hier nicht nur um das Sportliche, sondern fragen auch nach, ob diese EM die schwächelnde Wirtschaft in Deutschland ankurbeln könnte und wie viel künstliche Intelligenz eigentlich mit im Spiel ist. Aber zu Beginn werden wir erst einmal hochoffiziell. Diese Fußball-Europameisterschaft, die so fulminant mit dem DFB-Erfolg über Schottland begonnen hat, ist hierzulande wohl die größte Sportveranstaltung dieses Jahrzehnts. Für den Veranstalter, die UEFA als kontinentalem Dachverband, ist diese EM das wichtigste Turnier. Das hat UEFA-Präsident Alexander Čeferin im Interview mit meinem Kollegen Matthias Friebe deutlich gemacht.
Die Euro hier in Deutschland ist die einzige klassische ihrer Amtszeit nach der EM in 11 Ländern unter Pandemiebedingungen vor 3 Jahren. Und weil Sie freiwillig gehen wollen als Präsident, werden Sie beim nächsten Turnier nicht mehr im Amt sein. Ist Deutschland für Sie der perfekte Ort für Ihre Euro?
Ich stimme Ihnen zu, dass das vorherige Turnier in Pandemiezeiten schwierig war. Es war ja auch an sich schwierig, weil es in 11 Ländern ausgerichtet wurde. Die Pandemie hat es noch schwieriger gemacht. Aber jetzt Deutschland, und ich sage das nicht, weil Sie mich interviewen, ist ein sehr schöner Ort für die Euro. Die Infrastruktur ist gut, Sie sind grundsätzlich gute Organisatoren, es gibt viele Hotels für Fans in verschiedenen Kategorien. Was auch sehr wichtig ist, auch Flug- und Autoverbindungen sind gut, weil es zentral in Europa liegt. Es ist ein guter Ort, aber ich will nicht zu viel sagen. Ich werde mehr sagen am 14. Juli gegen 23 Uhr, wenn das Finale gespielt ist und dann alles gut ist.
It's a good place, but I don't want to speak too much. I will speak on the 14th around 11 p.m. after the match, if everything is fine.
So what do you expect?
Was erwarten Sie sich bis dahin? Was sind Ihre Erwartungen?
What are your expectations?
Most of all I expect great football.
Am allermeisten erwarte ich guten Fußball. Wir haben die besten Teams. Das ist der beste Nationalmannschaftswettbewerb weltweit. Mit allem Respekt für die Weltmeisterschaft. Es ist sehr schwer, sich zu qualifizieren und sehr schwer zu gewinnen. Ich erwarte, dass sich die Fans gut benehmen, das eigene Team unterstützen, aber auch die anderen respektieren. Ich erwarte auch, dass wir europäische Einheit demonstrieren werden. Denn in diesen Tagen haben wir nicht viel Einheit.
Einheit ist eins der Themen. Sie fordern das, Turnierdirektor Philipp Lahm, die Bundesregierung. Das Turnier könnte ein Zeichen für europäische Einheit sein, heißt es. Muss der Fußball da ein Problem lösen, das in vielen Teilen der Gesellschaft gerade nicht mehr zu lösen ist?
Fußball kann helfen, ganz sicher. Es ist eins der wenigen Dinge, das Menschen verbindet. Es ist eins der wenigen Dinge, das dich patriotisch macht. Du fühlst dich mehr als Deutscher oder Slowene als im Alltag. Fußball kann Menschen zusammenbringen, aber der Rest der Gesellschaft muss mithelfen. Sonst ist nach der EM alles wie vorher.
Football can bring people together, but all the rest of the society should help. Or after the Euro, everything will be as before.
But is it your task?
Aber ist es Ihre Aufgabe als europäischer Fußball, diese Probleme zu lösen?
Solving some problems?
Nein, es ist nicht unsere Aufgabe, die gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Unsere Aufgabe ist es, ein gutes Turnier zu organisieren und den Fußball zu entwickeln. Aber wenn wir helfen können, ein paar gesellschaftliche Probleme zu lösen, sind wir mehr als glücklich.
We are more than happy.
There are immense expectations.
Die Erwartungen sind riesig, sportlich, wirtschaftlich, sogar politisch. Überfrachtet man da so ein Turnier nicht?
Doesn't that overload this tournament?
No. We have to have expectations.
Nein, wir müssen Erwartungen haben. Erwartungen sind positive Energie. Du brauchst Erwartungen, um glücklich zu sein. Du brauchst das Warten darauf, dass etwas passiert. Ich glaube, es reicht jetzt damit, dass wir nicht nur in Europa immer nur Negatives erwarten, immer nur das Schlechteste. Ich erwarte ein schönes Turnier und alle Teams sollten erwarten, zu gewinnen. Ob das dann gelingt oder nicht, werden wir sehen.
And if they do or not, we'll see.
Philipp Lahm says he is hoping for a turning point for Europe.
Turnierdirektor Philipp Lahm schrieb vor einiger Zeit, er hoffe sich nicht weniger als eine Zeitenwende für Europa durch das Turnier. Sie auch?
Do you agree?
I mean, I don't know if it will be.
Ich weiß nicht, ob es ein Wendepunkt wird. Lassen Sie uns abwarten, denn die Situation ist kompliziert.
Let's see, because the situation is quite complicated.
In einem Interview vor wenigen Tagen haben Sie mit Blick auf Europa gesagt, Sie haben Angst. Wovor?
Can you explain of what you are afraid?
Die geopolitische Lage ist sehr gefährlich. Überall gibt es viel Gewalt. Ich erinnere mich, und ich lebe schon einige Zeit, an keine Zeit wie diese. Ich denke, wir müssen vorsichtig sein. Nicht in Bezug auf die Euro, aber was die ganzen Dinge betrifft, die wir nicht beeinflussen können.
In a way we should be careful about the situation, not about the euro, but about all the situation that we cannot influence.
Is security one of the biggest issues at this tournament?
Ist Sicherheit die größte Herausforderung des Turniers?
Security is always one of the biggest issues.
Sicherheit ist immer eine der größten Herausforderungen. Denn wenn irgendwas auf dem Platz passiert oder wir keine gute Eröffnungsfeier organisieren, ist das nicht so eine Katastrophe wie in Sicherheitsfragen. Aber wir kooperieren mit der deutschen Regierung sehr gut.
Was bedeutet es, dass die Ukraine an diesem Turnier teilnimmt?
Es bedeutet, dass ein Team, das sich in der Qualifikation durchgesetzt hat, jetzt am Turnier teilnimmt. Es ist das gleiche wie die erste Qualifikation von Slowenien nach 24 Jahren. Unser Turnier ist fair und die Ukraine hat ein starkes Team. Ich freue mich, dass sie sich qualifiziert haben.
I'm glad that they qualified.
And what does it mean on a political way?
Und was bedeutet es politisch?
I don't think it means much.
Ich glaube nicht, dass es viel bedeutet. Sie spielen Fußball und wir warten, wer gewinnt. Ich möchte nicht zu viel über Politisches reden.
I don't want to enter too much into politics.
A few months ago, Martin Kallen, your events director, says.
Vor einigen Monaten sagte Martin Kallen, der Eventsdirektor der UEFA, sie seien, was Sponsoring und TV-Rechte angeht, ausverkauft. Das Turnier sei schon deshalb ein Erfolg, damals, Monate vor dem ersten Anstoß. Ist der Rekordumsatz die wichtigste Kategorie, um den Erfolg zu messen?
Is it the most important category to measure success that you will have a record profit?
Da gibt es viele Kategorien, aber Sie werden mich doch nicht bitten, eine Aussage unseres UEFA-Event-CEO zu kommentieren. Fragen Sie ihn nach einem Interview und er wird mit Ihnen sprechen.
Ich bitte Sie nicht, das zu kommentieren. Ich frage Sie, wie Sie Erfolg messen. Ist der Umsatz die wichtigste Kategorie für Sie?
What is the most important category?
Für mich ist das Wichtigste, dass wir ein Turnier ohne ein einziges Problem haben werden. Dass es sicher ist, die Fans Spaß haben, wir tollen Fußball und keine Fehler von Schiedsrichtern sehen.
You know why I'm asking? We had a debate in Germany.
Sie wissen, warum ich frage. Wir hatten hier in Deutschland Debatten um Steuerfreiheit und Rekordgewinne der UEFA. Lassen Sie solche Schlagzeilen kalt?
Do such headlines leave you cold?
Yeah, absolutely.
Ja, absolut. Wir haben mit der Euro 2024 GmbH eine Firma, die komplett Steuern bezahlt. Es gibt da keine Steuerbefreiung. Aber als gemeinnützige Organisation in der Schweiz haben wir dort einen anderen Status. Darüber habe ich zuvor gesprochen. Wir sollten anfangen, an Fußball zu denken und Spaß am Fußball zu haben. Wir sollten nicht versuchen, etwas Schlechtes oder Kontroverses zu finden. Dieses Turnier ist gut organisiert und wird ein tolles Turnier werden. Selbst der negativste Mensch sollte Spaß daran haben, wenigstens für einen Tag. Das wäre toll, das wäre für mich auch ein Erfolg.
This would be one of my successes as well.
So, and this is my last question to look at the sporting base.
Zum Schluss noch die sportliche Frage. In Deutschland zweifelt man ja seit Jahren an der deutschen Mannschaft. Auch Ihr Heimatland Slowenien ist dabei. Was erwarten Sie sportlich von der Euro?
What do you expect in sporting terms from the Euro?
Of course I support my country.
Natürlich unterstütze ich mein Heimatland. Leider kann ich Ihnen nicht helfen. Wir haben viele Favoriten. Es ist unmöglich zu sagen, wer gewinnt. Aber natürlich hat Deutschland eine gute Mannschaft. Ich glaube, die Menschen, die Zweifel haben, liegen falsch. Sie sollten der Mannschaft positive Energie geben und an sie glauben. Das ist der einzige Weg zum Erfolg.
Alexander Čeferin, der UEFA-Präsident, war das im Gespräch mit Matthias Friebe. Der Glaube, die Einstellung muss stimmen, dann klappt es meistens auch mit dem Erfolg. Das konnte man zum EM-Auftakt auch bei der deutschen Nationalmannschaft feststellen. Das 5:1 gegen überforderte Schotten, die lange auch noch mit einem Mann weniger kämpfen mussten, war sicherlich ein gelungener Start in dieses Heimturnier. Martin Roschitz erreiche ich jetzt im DFB-Quartier in Herzogenaurach. Wie ist es denn jetzt am Tag danach dort? Flanieren alle ja mit einem glücklichen Lächeln über die Flure?
Ja, Wochenend und Sonnenschein, würde ich sagen. Heute Morgen hat es noch kräftig geschüttet hier in Herzogenaurach. So heftig, dass sogar die Frösche im benachbarten Teich aufgehört haben zu quaken. Inzwischen guckt die Sonne raus. Die Familien und Freunde sind immer noch zu Besuch im Quartier. Frau und Tochter von Niklas Füllkrug zum Beispiel hier. Familie Kimmich ist da. Und auch die Freundin von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Es gibt auch Spieler, die auf dem Golfplatz waren. Zum Entspannen allen voran Thomas Müller. Vor 10 Jahren ist er noch mit dem Helikopter aus dem Campo Bahia zum Golfen geflogen. Hier in Herzogenaurach ist die Anreise ein bisschen einfacher und kürzer. 5 Minuten mit dem Auto. Und es gab auch Spieler, die sich im 29 Grad warmen Pool die nächsten Gruppengegner angeschaut haben beim Spiel Ungarn gegen die Schweiz.
Klingt ein bisschen wie Ferienlager, aber Regeneration und Erholung war dann offenbar heute die Belohnung für das 5:1 gestern. Bundeskanzler Olaf Scholz jedenfalls, der war auch sehr beeindruckt und sagte im ZDF kurz vor der Abreise vom G7-Gipfel in Italien.
Also nach dem Auftakt, glaube ich, kann man wirklich hoffen, dass es bis zum Schluss geht. Und ich bin da ganz zuversichtlich geworden. Es war sehr toll zu sehen, wie so viele Tore geschossen worden sind.
Also, der Bundeskanzler möchte die DFB-Elf im Finale sehen. Eine solche Erwartungshaltung erhöht den Druck. Was sagt denn der Bundestrainer am Tag danach? Was sagt Julian Nagelsmann?
Naja, ob Deutschland jetzt Europameister wird, diese Frage kann Julian Nagelsmann natürlich auch noch nicht mit Ja oder Nein beantworten. Der Sieg war auf jeden Fall super wichtig fürs Selbstbewusstsein. Nagelsmann sagt, ein sehr guter erster Schritt, aber es müssen noch weitere folgen. Am Mittwoch gegen Ungarn wird's wieder ein ganz anderes Spiel. Die Ungarn stehen ja jetzt mit dem Rücken zur Wand nach der Niederlage gegen die Schweiz. Thomas Müller hat auch davor gewarnt, bei aller Euphorie Rückschläge, die würden von ganz allein kommen. Und gerade bei den zweiten Turnierspielen habe Deutschland sich oft schwer getan. War ja sogar 2014 so. Da gab es im zweiten Gruppenspiel ein 2:2 gegen Ghana, also Start nach Maß. Ja, vorsichtiger Optimismus auch ja, aber Europameister und Finale, davon müssen wir, glaube ich, jetzt noch nicht reden.
Dann lassen Sie uns noch kurz einen Blick nach Berlin werfen. Da stehen sich Spanien und Kroatien gegenüber und die Spanier haben ebenso einen sehr guten Einstand in das Turnier ja bisher abgeliefert. 60 Minuten sind rum, die Spanier führen 3:0. Beeindruckt Sie das Team?
Absolut. Und die Spanier haben es den Deutschen im Prinzip gleich getan. Auch sie nach der ersten Halbzeit schon 3:0 vorne durch die Treffer von Morata. Für ihn hat es mich auch ein bisschen gefreut. Der war ja im Clinch mit den eigenen Fans. So ein bisschen das Mario Gomez-Phänomen wie hier in Deutschland, der ja auch über einen ganzen Zeitraum ausgepfiffen wurde von den eigenen Fans, weil er so als chancentot verschrien war. Und das war eben bei Morata in der Vergangenheit auch so. Deswegen hat er schon gesagt, ich will am liebsten weggehen aus Spanien und hatte Angst vor Pfiffen von den eigenen Fans. Und er hat gleich getroffen und das 1:0 gemacht. Danach noch Fabian und Carvajal zum 3:0. Die Kroaten haben im Prinzip überhaupt keine Chance gegen diese technisch wahnsinnig starken Spanier.
Und müssen jetzt noch eine halbe Stunde aushalten, bevor dann der Abpfiff erklingt. Danke Martin Roschitz für Ihre Analyse aus dem DFB-Quartier mit Blick nach Berlin, wo Spanien 3:0 gegen Kroatien führt. Die Leistung stimmte, also das Ergebnis ebenfalls. Auch das Wetter spielte weitgehend zum Turnierauftakt mit. Aber organisatorisch sieht unser Landeskorrespondent in Bayern noch viel Luft nach oben. Michael Watzke hat sich in den Münchner Fanzonen und anderen neuralgischen Punkten mal ein Bild davon gemacht, wie Sicherheitskontrollen, Fansupport und Service bis zu klappen.
Der Münchner Marienplatz gestern Abend kurz bevor die Polizei ihn wegen zu vieler Schotten dicht macht. Ron und Andrew aus Edinburgh schwingen die blaue Nationalfahne mit dem weißen Andreaskreuz und schätzen, dass halb Schottland in München ist.
Half of Scotland is here. We're
approximately 50% of Scotland.
First tournament for a long, long time. This is the first chance we've had an opportunity to go out.
Das erste Fußballturnier für die schottische Mannschaft seit langer Zeit, sagt Ron. Das nutzen schätzungsweise 200.000 Schotten für eine Reise nach Deutschland. Ron und Andrew sind nach Prag geflogen, weil es keine Flugtickets nach Deutschland mehr gab. Mit dem Bus ging es dann nach München.
We arrived yesterday. We flew into Prague and we got a bus from Prague to Munich. Because there's so many people from Scotland coming, it's quite difficult to get direct transport here. But We're lucky we've got tickets for all the games.
Die beiden gehören zu den wenigen glücklichen Ticketinhabern. Die meisten Schotten fluten die Public Viewing Plätze. Die Stadt München warnt am Nachmittag vor Überfüllung.
Der Marienplatz ist überfüllt. Dort findet definitiv kein Public Viewing statt. Bitte verteilt euch anderweitig im Stadtgebiet. Die Fanzone ist kurz vor der Schließung. Bitte fahrt nicht mehr in den Olympiapark.
Dort, am Olympiastadion, warten schätzungsweise 40.000 Menschen auf den Anpfiff. Die Stimmung bei 20 Grad und leichtem Sonnenschein ausgelassen. Und auch hier die Schotten deutlich in der Überzahl. Zwischen den dunkelblauen Trikots gehen die schwarz-weißen und rosa-pinken Hemden fast unter.
Ja, unglaublich. Also wir sind eingestiegen in Zug bei uns auf dem Dorf. Waren da 2 Deutsche und 6 Schotten. Also wir waren da schon in Unterzahl. Aber ist schön. Sie sind super lieb und ja, machen Party.
Nee, wir kommen aus NRW. Also wir sind heute Morgen um 4 Uhr losgefahren. Sind um 10 Uhr hier angekommen. Haben dann ein bisschen in der Innenstadt mit den Schotten gefeiert. Also wirklich sehr freundliche Leute und Party-People.
Allerdings läuft nicht alles reibungslos. Die Veranstalter scheinen mit weniger Fans gerechnet zu haben und sind teilweise überfordert. Die Wartezeit beim Eingang zum Fanfest bis zu 2 Stunden. Nicht nur wegen der Sicherheitsvorkehrungen, sondern auch wegen Personalmangel.
Was wirklich sehr zu wünschen übrig ließ, war die Gesamtorganisation. Beim Einlass 6 Öffnungen und gefühlt standen 20.000 Menschen davor, die alle durch den Security-Check mussten. Die Wartezeit war einfach extrem lang.
So disastrous. Usually the Germans can do everything so well, but the queues, I would say, miles and one person on serving beer. A little disappointing because the Germans usually do everything perfect.
Ein bisschen enttäuscht sei sie schon, sagt diese Schottin. Normalerweise seien die Deutschen doch so gut im Organisieren. Die Warteschlangen am Eingang und beim Bierstand seien meilenlang gewesen. Helfen sollen in München 1600 Volunteers, Männer und Frauen, die in grünen Jacken und Mützen Auskunft geben, helfen, notfalls auch trösten. Freiwillige wie Anatol, 54.
Das mache ich zum ersten Mal, aber mir macht es jetzt schon Spaß nach 2 Stunden. Also das ist der erste Tag, da ist es ein bisschen noch nicht so organisiert oder geht nicht so glatt, aber das kriegen wir schon hin.
Für 6 Schichten von jeweils 9 Stunden hat sich Anatol im Laufe der EM einteilen lassen. Die Bravehearts, findet er, seien schon mal großartige Gäste. Fröhlich, friedlich, trinkfest und lautstark.
Hier hört man sie schon singen, die Schotten. Da passt man schon auf, dass es geordnet da innen zugeht. Also die Schotten, die Kisten Bier mitbringen, die werden es dann leider abgeben müssen.
Denn Glasflaschen sind nicht erlaubt. Aber die karierten Kilts, ihre Schottenröcke, dürfen die Gäste von der Insel natürlich anbehalten. Vor allem, weil die meisten nichts drunter tragen.
You don't wear underwear?
You don't wear underwear?
No.
You're not truly Scottish if you wear underwear.
We're real Scottish.
Certainly are.
Die Frage der Fragen, auch die stellte Michael Watzke, unser Münchner Landeskorrespondent in Bayern. Julian Nagelsmann, der deutsche Bundestrainer, gilt vielen als Laptop-Trainer, einer, der Daten parat hat, analysiert, damit das Team optimiert, Taktik und Training darauf aufbaut. Mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, lassen sich Erhebungen und Analysen immer schneller, immer komplexer sammeln und auswerten. Moritz Metz aus dem Team unseres Deutschlandfunk-Podcasts KI Verstehen hat sich mit diesem Thema beschäftigt und zählt zunächst mal auf, was bei dieser EM alles KI ist.
Das hängt immer davon ab, wie man KI definiert. Also das System ist ja immer bei KI, man füttert viele, viele Daten in eine Maschine und die lernt daraus, diese Daten statistisch zu interpretieren und darauf basierend was Neues zu schaffen. Und so gibt es beispielsweise Generatoren, die schreiben KI-generierte Sportberichte nur anhand der Eckdaten eines Spiels. Die Polizei nutzt bei der EM ein System zur Entfluchtung, das berechnet, wie sich Menschenmengen in Notsituationen verhalten. Man kann auch KI in der Dopingfahndung nutzen, Auffälligkeiten aufspüren damit. Aber man muss das alles auch nicht unbedingt KI nennen. Manchmal reichen andere, präzisere Begriffe, Machine Learning auf Basis von Big Data zum Beispiel.
Jetzt gibt es ja immer mehr Daten zu Fußball. Welche Daten werden denn bei so einem EM-Spiel überhaupt erhoben?
Also bei der WM vor 2 Jahren waren es pro Spiel 500 Millionen Datenpunkte pro Spiel. Das sind dreierlei Daten. Einerseits die ganz individuellen biometrischen Daten der Spieler, Puls, Beschleunigung, Schritte und so weiter. Vielleicht ein Drittel der Spieler misst die auch wirklich während der Spiele. Das erkennt man an so GPS-Brustgurten, die man bei Trikottauschs und so weiter dann manchmal spottet. Im Training werden diese Daten noch öfters erhoben zur Belastungskontrolle, auch um Verletzungsrisiken zu reduzieren. Und dann gibt es die Ereignisdaten. Das ist dann nicht nur 68 65. Minute 4:0, sondern ganz präzise anhand bestimmter Kriterien. Ein Hackentrick von Gündogan auf Füllkrug-Annahme, Schuss mit rechts, Tor oben rechts und so weiter. Also diese Erfassung passiert aber immer noch manuell. Da sitzen wirklich Menschen und notieren ein paar tausend Datenpunkte pro Spiel mit. Das kann die KI noch nicht genauso erfassen wie der Mensch. Aber was die KI kann, es sind die Positionsdaten. In so einem Stadion hängen Dutzende hochauflösender Kameras und die erfassen Zentimeter genau die Positionen aller Spieler, teils auch wirklich deren Körperteile, Ellenbogen und Schultern und so weiter. So wird beispielsweise die Laufleistung auch gemessen. Aber das hilft dann auch für die halbautomatische Abseitserkennung, die man jetzt auch bei dem gestrigen Spiel dann auch schon mal gesehen hat. Und die basiert aber auch noch auf einem Chip im Ball. Also das sind wirklich viele Daten. Bei den Positionsdaten ist es aber so, dass das immer besser wird durch die Bilderkennung, durch künstliche Intelligenz. Die geschieht wirklich automatisch durch KI. Und das ist dann aber auch hilfreich bei der Auswertung von Spielen im Nachklapp oder in der Vorbereitung. Das nutzt auch die Nationalelf so.
Ja, wie nutzt denn die deutsche Nationalmannschaft KI?
Also darüber habe ich gesprochen mit Dr. Pascal Bauer vom Deutschen Fußballbund. Der ist promovierter Mathematiker, hat aber auch noch eine A-Trainer-Lizenz. Und er und das Team Data Analytics und Research unterstützen die Nationalmannschaft mit Daten und eben auch KI. Zum Beispiel so.
Wenn wir jetzt wissen, wir spielen gegen Schottland, dann schauen sich unsere Videoanalysten und Trainer bis zu 10 Spiele von Schottland an und versuchen herauszufinden, welche Formation spielen die, laufen die hoch an, laufen die tief an, wie spielen sie ihre Standardsituationen. Also eigentlich so ein Katalog an taktischen Ausprägungen der Mannschaft, der immer wieder abgearbeitet wird. Und dafür gehen sie dann die Spiele durch und da haben wir Produkte aufgesetzt, da wirklich mit maschinellem Lernen, um diese Spielphasen automatisiert zu erkennen. Quasi automatisiert ihnen schon mal Videoclips von allen Spielaufbauszenen zu geben und ihnen vielleicht auch zu sagen, hey, die bauen in 70% der Fälle auch nicht nur auf 10 Spielen, sondern wir können es dann beliebig auf 100 Spielen machen. Sagen, in 70% der Fälle bauen die mit Dreierkette auf, in 30% der Fälle bauen sie mit Viererkette auf, hier habt ihr 10 zu 3er Kette, hier zu 4.
Und diese KI-Automatisierung der Spielanalysen erspart den Analysten des DFBs mehrere Tage Arbeit, die sie dann auf essentiellere Spielvorbereitungen anwenden können, sagt der DFB-Datenexperte Pascal Bauer.
Jetzt sieht man ja auf der Ersatzbank beispielsweise oft Leute mit Tablet in der Hand. Kann man auch das laufende Spiel mit KI analysieren, also beispielsweise taktische Kniffe empfehlen?
Womit es dann immer mehr würden, würde wie ein Computerspiel, ne? Aber da sagen alle Experten, nein, dafür ist Fußball in seinem normalen Verlauf viel zu chaotisch, viel zu viel Zufall, Entropie, viel zu viel Intuition, die damit reinspielt. Obwohl man sagen kann, dass der Zufall im Fußball, laut einer Analyse der Sporthochschule Köln, zuletzt marginal abgenommen hat. Fußball ist aber mathematisch immer noch längst nicht voll verstanden, sagt auch Pascal Bauer vom DFB. Und Daten und deren KI-Auswertungen seien aber schon so gut, dass sie das Bauchgefühl von Trainierenden stützen können. Und diese Technik entwickelt sich rasant weiter. Werden wir mal in 4 oder in 8 Jahren sehen, was dann alles möglich ist. Und tatsächlich gibt es jetzt schon Hilfe bei Standardsituationen durch KI.
Sowas gab es ja aber auch schon analog, so wie beispielsweise der berühmte Jens-Lehmann-Zettel. Also vorhersagen, was die bevorzugte Ecke von Elfmeter-Torschützen ist. Wo ist dann der Unterschied?
Genau, also Elfmeter sind die statischste Situation im Fußball sowieso. Ne? Da sind nur 2 Spieler beteiligt auf ganz klaren Positionen. Da kann sich wenig Dynamik aufbauen. Und da kann man natürlich mit Daten und auch mit KI-Analyse der Daten vieles machen. Die nächste Stufe sind dann Eckstöße. Da sind dann jetzt schon mehr Spieler beteiligt. Und 40% der Tore, muss man auch wissen, fallen nach Standards. Deswegen lohnt sich das auch. Und so haben sich KI-Forscher von der Google-Tochter DeepMind über Jahre zusammengesetzt mit Experten vom Liverpool FC. Und die haben die sogenannte Tactic AI gebaut. Und diese künstliche Intelligenz kann ganzen Teams Positionen und Strategien bei Eckstößen empfehlen. Und die ist darin inzwischen so gut, dass 90% der befragten Fußballprofis diese KI-Eckstrategien, diese Tipps, als schlauer empfanden als die menschlichen. Jetzt brauchst du natürlich nur noch die Profis, die diese Ecken dann auch so umsetzen können.
Apropos, ist denn auch beispielsweise in die Kaderplanung der Nationalelf KI eingeflossen?
Ja, also das Datenscouting mit KI ist heutzutage quasi unerlässlich, im Profifußball zumindest. Wenige Vereine nutzen inzwischen nicht die Dienste großer internationaler Datenanbieter, die dann eben sehr viele von diesen Daten haben, bezogen auf Spieler, und die dann eben anhand der Daten von vielen Tausenden von Spielern auf dem Transfermarkt die besten Schnäppchen suchen können für einen Verein. Und so hat es zum Beispiel der britische Verein FC Brentford trotz geringen Budgets in die erste Liga in England geschafft, dank klugem Datenscouting, und ist auch dort weiterhin geblieben. Bei Nationalteams ist dann dieser Kandidatenkreis für Topspieler überschaubarer. Da weiß man, wer ist irgendwie reif für die Nationalmannschaft. Und trotzdem hat Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, der als Laptop-Trainer Co-Trainer gilt und mit dem Co-Trainer Benjamin Glück auch einen Datenspezialisten neu mitgebracht hat, einen Datenfund getätigt, nämlich mit der Verpflichtung des Stuttgarter Spielers Maximilian Mittelstädt. Der war letztes Jahr noch mit Hertha BSC in die zweite Liga abgestiegen und jetzt sagt der Bundestrainer, Mittelstädt ist einer der 4 besten Linksverteidiger der Welt und das basiert auch auf Fußballdaten.
Und jetzt noch ganz schnell die finale Antwort auf diese Frage. Entscheidet die KI diese EM?
So heißt unsere Podcast-Folge, aber da so weit würde ich nicht gehen. Es entscheidet weiterhin, was auf dem Platz passiert und die KI kann das höchstens abbilden und gute Hinweise geben, wie man es vielleicht noch besser machen könnte.
Moritz Metz war das aus unserem Podcast-Team KI Verstehen. Mehr von ihm zu KI und Daten im Fußball gibt's in der neuen Folge zu finden in der neuen kostenlosen Deutschlandfunk-App. Einfach KI Verstehen bei den Podcasts ins Suchfeld eingeben. Wir haben es vorhin schon kurz gehört, die beiden weiteren Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppe A sind Ungarn und die Schweiz. Ihr Aufeinandertreffen im nicht ausverkauften Kölner Stadion heute gewannen die Eidgenossen verdient.
Lange Zeit war es eine klare Angelegenheit für die Schweizer gegen Ungarn in der deutschen Gruppe A. Die erste Halbzeit souveräne Vorstellung, die Konsequenz eine 2:0 Führung, das 1:0 schon früh durch Dua in der 13. Spielminute, das 2:0 Michel Ebischer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Im zweiten Abschnitt die Schweizer auch gut und mit Möglichkeiten, aber Ungarn plötzlich wieder drin im Spiel nach dem Anschlusstreffer durch Wager in der 66. Spielminute. Dann ging es hin und her und Embolo sorgte mit dem 3:1 für die Entscheidung der Schweizer. 2:0 Torschütze Michel Ebischer war es ein richtig guter Start ins Turnier.
Ja, wunderschönen Nachmittag hier in Köln. Wir wussten, dass viele Schweizer kommen, aber so viel haben, glaube ich, wir auch nicht erwartet. Und es war super, alles in Rot und ich glaube, das haben wir gesehen. Das hat uns motiviert, so wie wir in das Spiel hineingegangen sind.
Die Schweiz schlägt also Ungarn im ersten Turnierspiel mit 3:1, hat damit wie Deutschland einen Sieg auf dem Konto. Und Ungarn steht nun im nächsten Spiel schon unter Druck und das ist am Mittwoch in Stuttgart gegen Deutschland.
Holger Dahl war das mit dem 3:1 der Schweizer über Ungarn. Italien, der EM-Titelverteidiger, startet nachher um 21 Uhr gegen Außenseiter Albanien in das Turnier. In Dortmund, also am Ort des italienischen WM-Halbfinaltriumphs 2006 gegen Deutschland. Das könnte beflügeln, Martina Knief.
Italien hat es mit dem vermeintlich leichtesten Gruppengegner Albanien zum Auftakt zu tun. Zwar können die Italiener EM, haben überhaupt erst 6 Turnierspiele verloren, aber sie schwächelten nach ihrem Triumph von 2021 in den vergangenen Jahren. Die Albaner haben eine sehr souveräne Qualifikation gespielt und fühlen sich in ihrer Außenseiterrolle wohl. Zudem stehen gleich 10 Spieler in Italien unter Vertrag. Verteidigen haben sie also gelernt. In der ersten Partie der Euro 2024 in Dortmund kommt auch Schiedsrichter Felix Zweier aus Berlin zu seiner EM-Premiere.
Bevor am Montag die Franzosen gegen Österreich in die EM einsteigen, haben die Nationalspieler mit Sorge auf den Ausgang der Europawahlen in der Heimat reagiert. Die Partei von Staatspräsident Emmanuel Macron hatte knapp 15% der Stimmen bekommen. Dagegen war die rechtsnationale Partei Rassemblement National auf über 31% gekommen. Markus Thuram äußerte sich bei einer Pressekonferenz in Paderborn so dazu.
Elle est triste, elle est triste, elle est très grave.
Er habe von dem Ergebnis nach dem Testspiel gegen Kanada erfahren, berichtete der ehemalige Bundesliga-Profi Thuram und betonte, wir waren alle etwas geschockt in der Kabine, die Situation in Frankreich ist traurig, sie ist ernst, wir müssen täglich dafür kämpfen, dass so etwas nicht noch einmal passiert und dass die rechtsnationale Partei nicht durchkommt. Die europäischen Teams bringen neben unterschiedlichen Botschaften vor allem auch Fans mit nach Deutschland. Ausgebuchte Hotels, volle Restaurants, unzählige zahlkräftige EM-Touristen. Diese EM wird sich wie ein Katalysator auf die schwächelnde deutsche Wirtschaft auswirken. Könnte man meinen jedenfalls. Matthias Fett ist Dokumentar beim Spiegel und hat über die ökonomischen Auswirkungen von Großereignissen auf den Gastgeber gerade eine Studie angefertigt. Er sagt, diese EM wird keineswegs die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Wieso nicht, hat er mir vorhin erklärt.
Weil die Vergangenheit keine Anzeichen dafür gibt, dass Europameisterschaften oder Fußball-Europameisterschaften sich positiv auf die Wirtschaft des Gastgeberlandes auswirken. In der Vergangenheit lag der Effekt einer Europameisterschaft auf das Wirtschaftswachstum bei einem Prozentpunkt Minus. Das heißt, selbst wenn die Wirtschaft gewachsen ist, hat die Fußball-Europameisterschaft einen negativen Effekt ausgelöst.
Das würde also bedeuten, dass diese Fußball-Europameisterschaft den Steuerzahler doch eher viel kostet, als dass es die Wirtschaft ankurbelt, dass wir also ein Minus machen?
Dass die Fußball-Europameisterschaft dem Steuerzahler viel kostet, das ist per se schon so, weil die UEFA auf bestimmte Steuererleichterungen pocht. Das heißt, die Umsätze, die während der Europameisterschaft im Rahmen des Turniers geschehen, kommen dem deutschen Staat oder dem Etat von Christian Lindner nicht so zugute.
Dem Finanzminister?
Die deutsche Wirtschaft kann dennoch profitieren. Die Hotels sind ja auch ausgebucht in den entsprechenden Gastgeberstädten. Aber den letztendlichen Effekt, den kann man wohl erst danach feststellen.
Niemand werde ein Minus machen, Steuereinnahmen werden sprudeln, so lautete das Versprechen der DFB-Verantwortlichen im Vorfeld dieser EM. Und das Sommermärchen, das gibt denen ja recht. 2006 bei der Weltmeisterschaft stieg das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um 1,6%. Was macht den Unterschied aus? Oder anders gefragt, wer hat denn nun recht?
Da ist der Unterschied, dass es sich dabei um eine Fußball-Weltmeisterschaft gehandelt hat. Das insgesamte Pro-Kopf-Wachstum des Bruttoinlandsprodukt lag 2006 sogar höher. Die Fußball-Weltmeisterschaft alleine hat laut meinem Modell aber 1,6% dazugesteuert, was ein enormer Effekt ist. Und das ist darin begründet, dass die FIFA in diesem Zeitraum, das hatte ich auch mit meinem Modell aufgezeigt, seit 1990 und bis 2006 profitabel für die Gastgeberländer war. Und für Deutschland sprang dann eben ein Effekt von rund 1,6% on top auf das Bruttoinlandsprodukt.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Europameisterschaft nicht funktioniert, dagegen aber eine Fußball-Weltmeisterschaft durchaus als Katalysator für die Wirtschaft fungieren kann?
Die UEFA-Fußball-Europameisterschaft ist leider nur das zweitgrößte Fußballspektakel der Welt. Und entsprechend ist die Motivation der Gastgeberländer anders als bei der Organisation einer FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Die Kosten, wenn man eine Weltmeisterschaft organisiert, die sind schon mittlerweile im zweistelligen Milliardenbereich, sowohl für Stadien, die entweder neu gebaut werden oder renoviert werden, als auch für die Infrastrukturmaßnahmen. Und wenn man sich das in Deutschland anschaut, dann lag der Schwerpunkt eher in der Modernisierung von Stadien, die im dreistelligen Millionenbereich stattgefunden haben. Und somit, wenn man weniger in das Turnier reinsteckt, kann man natürlich auch weniger Impulse aus dieser Europameisterschaft dann sicher hoffen.
Das heißt also, ein EM-Gastgeber gibt sich nicht so viel Mühe für die Fans, die aus Europa kommen, wie ein WM-Gastgeber, der sich ja in der ganzen Welt vor den Fans gut darstellen möchte.
Genau, also 2006 wurde sich Deutschland ja auch als weltoffenes und modernes Land und produktiver Wirtschaftsstandort präsentieren und das gerade eher bei den außereuropäischen Investoren oder möglichen Touristen und da lag der Fokus eher drauf. In einem stark vernetzten Europa, wir hatten ja jetzt erst die Europawahl, muss man den Fans und den Zuschauern Deutschland nicht nochmal neu erklären. Sie verfolgen immer die Nachrichten durch die Schulbildung. Haben Sie ja auch die Länder schon kennengelernt, genauso wie wir in Deutschland ja auch über Frankreich 2016 schon mehr wussten und nicht da erst ja die Schönheit des Landes gesehen haben. Und deswegen ist die Motivation zu investieren natürlich deutlich geringer als bei einer Weltmeisterschaft.
Wie sind Sie denn zu diesen Ergebnissen überhaupt gekommen? Wie funktioniert Ihre Modellrechnung?
Das Modell stammt aus dem Bereich der Ökonomie, das heißt ein, ich sag mal, simples Wachstumsmodell. Man schaut sich das Pro-Kopf-Wachstum einer Nation an, eines Landes und das wird ja von verschiedensten Faktoren beeinflusst. Also man kennt es ja jetzt selbst durch die Inflation oder Investitionen in die Infrastruktur. Also das findet ja immer statt, jedes Jahr. Und da habe ich dann Länder miteinander verglichen, die sich für eine im ersten Fall für eine Fußball-Weltmeisterschaft beworben haben, bewusst. Und die Auswahl als Gastgeberland einer FIFA-WM zu fungieren, die ist ja unabhängig von dem Wohlstand in der Nation. Also man hat das ja gesehen, also Brasilien, Südafrika, aber dann auch wieder Deutschland, Frankreich. Also das ist unabhängig von wirtschaftlichen Faktoren. Deswegen kann man die Tatsache, dass ein Land Gastgeberland in dem Jahr für eine FIFA-WM ist, in das Modell aufnehmen, weil es nicht andere Faktoren bedingt oder beeinflusst. Und dann konnte ich diesen FIFA-Effekt heraussondern. Und dann kann man das zeitlich ein bisschen eingrenzen, um dann zu sagen, die FIFA-WM 2006 hatte einen Effekt von 1,6% auf das Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und in Frankreich waren es zum Beispiel dann 3%. Und das kann man dann anhand des Modells sehr gut raussondern.
Diese EM wird die deutsche Wirtschaft nicht ankurbeln, so die Prognose von Dokumentar Matthias Fett. 1992 gewannen die Dänen die Europameisterschaft als Underdog. 32 Jahre später peilen sie wieder eine Überraschung an. In der Mannschaft steckt eine Menge Bundesliga-Power. Der Schlüsselspieler aber ist Christian Eriksen von Manchester United. Sie erinnern sich vielleicht, beim letzten EM-Auftaktspiel der Dänen brach Eriksen zusammen. Mittlerweile trägt er mit Defibrillator wieder die Hoffnungen seiner Nation. Vor dem Spiel morgen gegen Slowenien habe ich ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach gefragt, mit welchen Erwartungen die Dänen in diese EM gehen.
Also die Mannschaft hat ja bei den letzten Spielen gegen Schweden und Norwegen bei den Testspielen ziemlich viel Selbstbewusstsein getankt. Also die Erwartung ist schon, davon den Gruppenspielen weiterzukommen. Und dann kann alles passieren, würde ich mal sagen. Also sie sind ja Optimisten, aber wenn ich jetzt auch mal so im Bekanntenkreis rumgefragt habe, haben die meisten gesagt, ja, man rechnet damit, dass es oder hofft, dass es bis ins Achtelfinale geht. Und dann weiß man nicht so richtig, denn die Dänen haben ja auch einiges Verletzungspech gehabt, vor allem in der Abwehr. Simon Kjær zum Beispiel ist nicht in besonders guter Form. Also man ist da vorsichtig optimistisch, würde ich mal sagen.
Wie nehmen Sie denn die Stimmung der Fans in Dänemark wahr?
Die ist richtig gut. Also die sind erwartungsvoll, die sind gespannt, die sind sehr vorfreudig. Für die Däninnen und Dänen sind diese internationalen Turniere immer ein Riesending. Aber diesmal tatsächlich nochmal besonders, weil die EM eben im Nachbarland stattfindet. Die haben jetzt die Nationalmannschaft mit einer Riesenfeier im Tivoli, das ist so ein Freizeitpark in Kopenhagen, auf den Weg geschickt. Und das hat dem Team auch richtig positive Energie, glaube ich, mit auf den Weg gegeben. Also die Fans freuen sich richtig und stehen richtig hinter ihrer Mannschaft. Das merkt man.
Man weiß ja, dass Handballfans aus Skandinavien immer gerne nach Deutschland kommen, eben wegen der räumlichen Nähe. Sind die Fußballfans ähnlich reisefreudig?
Auf jeden Fall. Also es reisen zehntausende dänische Fans nach Deutschland. Es gibt sogar ein eigenes kleines Fancamp für Däninnen und Dänen in Bad Dürkheim, von wo aus die Fans dann nach Stuttgart und nach Frankfurt reisen können. Der dänische Fußballverband, der hat jetzt sogar etwas blumig gesagt, mit der EM in Deutschland sei ein lang gehegter Traum für die dänischen Fans in Erfüllung gegangen, weil es eben so nah dran ist, weil man viel leichter live dabei sein kann. Also das macht schon einen Unterschied auf jeden Fall.
Und wie blickt Dänemark insgesamt denn auf Deutschland als EM-Organisator in einem Europa, in dem die Wahl ja zuletzt Zugewinne für rechte und rechtsextreme Kräfte gezeigt hat?
Es ist nicht so, dass das den Däninnen und Dänen entgangen ist, aber in diesem Zusammenhang würde ich mal behaupten, dass sich die Fans da weniger Gedanken drüber machen. Also da steht das Sportliche bei der EM im Vordergrund, die Vorfreude auf dieses Event. Man muss ja auch sagen, dass bei der Europawahl die rechten Parteien im Norden nicht die großen Zuwächse hatten. Also das war hier ohnehin nicht so ein riesengroßes aktuelles Thema. Also ich glaube, dass die Fans positiv auf Deutschland als EM-Organisator trotzdem blicken.
Der Wunsch des Deutschen Fußballbundes und zum Teil auch des politischen Deutschland ist ja, dass diese EM die Gesellschaft hier und in Europa einen kann. Wie werden solche Gedanken in Dänemark diskutiert?
Ich habe bislang nicht mitbekommen, dass das in Dänemark groß diskutiert wird. Aber ich glaube, dass so ein großes Sportevent die Menschen ja immer zusammenbringt. Und Zusammenhalt war tatsächlich auch eins der Themen, die beim Abschied der Mannschaft aus Dänemark jetzt im Zentrum standen. Insgesamt sind die Däninnen und Dänen auf Reisen sehr offen. Und ich glaube, dass sie zumindest viel mit Fans anderer Nationen in Kontakt kommen werden. Also diesen Gedanken schon leben werden.
Dreh- und Angelpunkt des Teams ist Christian Eriksen, der ja im EM-Spiel gegen Finnland vor 3 Jahren einen Herzstillstand im Eröffnungsspiel erlitten hat und seitdem mit einem Defibrillator aufläuft. Welche Rolle spielt er auch mit und wegen dieser Vorgeschichte im aktuellen Team?
Im Team spielt das, glaube ich, eigentlich keine Rolle mehr. Ich glaube, das war auch sehr in seinem eigenen Interesse, das jetzt abzuhaken und weiterzumachen. Das hat er ja ziemlich schnell gemacht danach. Aber dieser Zwischenfall, der hat was mit den Fans gemacht und damit, wie die Mannschaft gesehen wird. Also das hat zusammengeschweißt und wieder für so eine neue Welle der Unterstützung für die Nationalmannschaft tatsächlich gesorgt. Und natürlich ist Eriksen in dieser Mannschaft ein ganz, ganz wichtiger Spieler und auch eine Identifikationsfigur. Und natürlich hat dieser Vorfall auch nochmal und wie er sich danach wieder berappelt hat, seine Stärke gezeigt als Mensch und als Spieler.
Hält Trainer Kasper Jüllmann Eriksen deswegen auch eben für einen Schlüsselspieler im Team?
Ja, auf jeden Fall. Also er ist nach wie vor einer der besten Spieler der Mannschaft, hat wahnsinnig viel Erfahrung, spielt ja schon seit 2010, also schon seit vielen, vielen Jahren eine große Rolle im Team, hat die zweitmeisten Länderspiele überhaupt in Dänemark absolviert und auch Erfahrung von ausländischen Clubs. Er ist ein ganz intelligenter Spieler, er ist gut darin, den Überblick zu behalten und auch einer, an dem sich seine Teamkameraden orientieren. Und dann ist er auch gut darin, seine Chancen zu nutzen und kann Spiele entscheiden. Und da hoffen die Dänen und da hofft Kasper Juhlmann natürlich sehr, dass das jetzt bei der EM auch der Fall sein wird.
Sagt Julia Weschenbach, die ARD-Korrespondentin für Skandinavien. Das vierte Spiel dieser EM, Spanien gegen Kroatien in der Gruppe B, ist jetzt in der Schlussphase. Wir schalten beim Stand von 3:0 für die Spanier live nach Berlin zu unserem Reporter Philipp Weißkirch.
Ja, ein Schuss aufs Tor, den haben wir von Dani Olmo, aber mehr war auch nicht so richtig gefährlich, war es auch nicht. 3:0 für die Spanier, die letzte Minute bricht an. Immer mehr Menschen machen sich auf den Weg zur U-Bahn oder S-Bahn-Station. Ein Highlight-Spiel stand drauf. Es gab auf jeden Fall Highlights. Der ganz große Burner war es am Ende nicht, weil es dann vielleicht auch zu einseitig war und die Kroaten ihre teils hochkarätigen Möglichkeiten vergeben haben. Aber in dieser Phase, als die Treffer fielen zwischen der 30. und der 45. Minute, da war es schon ein richtig gutes Fußballspiel. So Phasen hätten wir gerne öfter und länger gesehen in diesem Stadion, weil dann einfach nochmal deutlich mehr los gewesen wäre und das Spiel gefühlt dann eben doch zur Halbzeit, weil es da eben schon 3:0 stand, entschieden vor offiziell 68.844 Fans. Diese Zahl wird gerade noch durchgegeben und jetzt sind es noch 10 Sekunden, dann machen wir einen Haken dran an diese Begegnung Spanien gegen Kroatien, wo die Spanier jetzt nochmal kommen, aber da war wohl die Hand bei der Ballmitnahme mit dabei von Ferran Torres, der Mann vom FC Barcelona, der Flügelstürmer mit tollem Zug zum Tor, der diese Aktion dann aber eben abgepfiffen bekommen hat und jetzt gibt es tatsächlich noch diesen üppigen Nachschlag von 5 Minuten. 5 Minuten gibt der Schiedsrichter noch obendrauf. Ja, es gab die eine oder andere Verletzungsunterbrechung. Ja, es gab ein bisschen VAR-Heckmeck. Aber eigentlich hätten es jetzt auch 3 Minuten getan, denn diese Nummer ist durch. Die Nummer ist entschieden. Spanien wird hier deutlich gewinnen und ein Ausrufezeichen setzen. Definitiv. 3:0 gegen Kroatien. Das muss man auch erstmal schaffen, zumal ja so ein bisschen die Gefühlslage war im Vorfeld, dass die Kroaten hier vielleicht das Ding ziehen würden. Aber so war es und ist es auf gar keinen Fall. Damit geht es für die Kroaten zurück ins Teamquartier von Neuruppin, eine der wenigen Mannschaften, die sich ja im Osten niedergelassen hat. Die Spanier gehen dann zurück nach Donaueschingen. Da gibt es im Speisesaal Heimkino, Billardtisch und Spielkonsolen. Heute war es zumindest phasenweise ein bisschen so, als hätten sie hier auch an der Spielkonsole gesessen gegen die Kroaten. Vor allen Dingen bei diesem ganz, ganz tollen 1:0 kann man gar nicht oft genug erwähnen. Dieser Zuckerpass aus dem Mittelfeld von Fabian direkt in den Lauf von Morata. Und wir können uns an diesen Szenen noch ergötzen, die wir aus der Erinnerung einfach abrufen, weil sie auf den Rasen nicht allzu viel tut. 1:30 der 5-minütigen Nachspielzeit schon absolviert. Gibt die ersten Pfiffe auch von den Rängen. Weil viele, glaube ich, den gleichen Eindruck haben wie ich. Eigentlich könnte man abpfeifen.
Ja, dann nutzen wir doch einfach die Zeit und schleichen hier uns aus der Live-Reportage raus. Ich glaube nicht, dass die Kroaten noch in der Lage sind, in den letzten verbleibenden 3 Minuten den 0:3-Rückstand aufzuholen. Pavel Mara war vor dem Zweiten Weltkrieg ein Fußball-Superstar. Er spielte beim deutschsprachig-jüdischen DFC Prag, einem der europaweit besten Vereine seiner Zeit, war in der tschechoslowakischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen und baute dann als Gefangener Anhänger der Nazis sogar im Ghetto Theresienstadt ein Fußballteam auf. Anlässlich der aktuellen EM und auf Einladung von Prager Amateurfußballern kommen jetzt die Nachfahren von Pavel Mára aus den USA nach Europa. Und erstmals nach mehr als 8 Jahrzehnten wird wieder ein Mára bei einem Fußballspiel für den DFC auflaufen. Kilian Kirchgessner erzählt die ganze Geschichte.
Eine kleine Feierstunde im Prager Nationalmuseum. Aus den USA sind die Gäste angereist, die jetzt eine Mitarbeiterin in einem Konferenzraum voller antiker Möbel begrüßt.
It is my great honor and pleasure to welcome you.
Die 7 Mitglieder der Familie Mára aus New York City haben eine Leihgabe für das Museum mitgebracht, die für sie fast schon wie eine Reliquie ist. Das tschechoslowakische Fußballtrikot, mit dem ihr Opa und Uropa Pavel Mára in Paris bei den Olympischen Spielen angetreten ist, vor exakt 100 Jahren. Thomas Mára, sein Enkel.
Ich wusste gar nichts von diesem Trikot bis vor kurzem, als wir angefangen haben, unsere Wurzeln zu entdecken.
Thomas Mára ist selbst schon in seinen 70ern und im Familienfundus hat er noch jede Menge weitere Überbleibsel einer erstaunlichen Karriere gefunden. Alte Zeitungsberichte, Karikaturen und sogar den vergilbten Teilnehmerausweis von den Olympischen Spielen. Er selbst hat den Fußball-Superstar der 1920er Jahre nur als alten Mann kennengelernt.
Er konnte noch schießen, er konnte den Ball auf dem Fuß balancieren, auf der Schulter, ihn so über den Rücken runterrollen lassen. Er konnte mit dem Ball tun, was immer er wollte. Aber er hat uns Jungs nie auf den Bolzplatz mitgenommen, um seine Fähigkeiten zu zeigen.
Und jetzt sind die Máras nach Prag gekommen, um der Geschichte ihres Vorfahren nachzuspüren, dem unglaublichen Lebensweg eines jüdischen, deutschsprachigen Sportlers. Die Máras von heute sind in Tschechien mit Thomas Oellermann unterwegs, einem Historiker und Fußballfan, der zur Geschichte von Pavel Mára forscht oder von Paul Mára, wie er sich später in Amerika nannte.
Es ist so, dass dieser Paul Mára sicherlich zu den bedeutendsten deutschen Fußballern in der Tschechoslowakei gehört. Ne? Also wir haben ja die große Minderheit der Deutschen in der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei und da gibt es natürlich eigene Sportverbände, eigene Fußballvereine. Und wenn man jetzt auf diesen deutschen Fußball in der Tschechoslowakei schaut, ist eben dieser Paul Mára sicherlich einer der wichtigsten Spieler, die es gegeben hat.
Zum Fußball ist er während des Ersten Weltkriegs gekommen. Als 17-Jähriger geriet Pavel Mára am Ende des Kriegs in englische Gefangenschaft. Alec Mára, ein weiterer Enkel, erinnert sich an die Familienlegende, in der die englischen Soldaten eine tragende Rolle spielen.
Sie haben ein Fußballteam gebildet und der Engländer hat einfach einen Ball auf Paul geworfen. Der hat ihn mit der Brust angenommen und ihn dann auf sein Knie fallen lassen und schließlich auf dem Fuß balanciert. Und der Engländer sagte, du bist in der Mannschaft.
You're on the team.
So kam der Kriegsgefangene zum Fußball. Er spielte für den Prager DFC, den deutschen Fußballclub mit etlichen jüdischen Sportlern. Er wurde Nationalspieler und trat in seiner Blütezeit sogar für amerikanische Vereine an.
Man kann ganz gutes Geld verdienen eben im Fußball dort. Deswegen spielt er zuerst für Brooklyn Wanderers. Und dann ist es so, dass aufgrund der Weltwirtschaftskrise das große Geld in den USA dann doch weg ist. Und weswegen er wieder mit seiner Familie dauerhaft in die Tschechoslowakei zurückkehrt, wieder für den DFC Prag spielt, dann Mitte der 30er Jahre seine Karriere beendet.
Als Juden deportierten ihn bald darauf die Nationalsozialisten nach Theresienstadt. Und selbst dort spielte er Fußball. Zu Propagandazwecken ließen die Nazis eine sogenannte Ghetto-Liga zu. Und Pavel Mára war einer ihrer Stars. Pavel Mára überlebte, ebenso seine beiden kleinen Söhne und seine Frau. Nach dem Krieg emigrierten sie in die USA. Sein Enkel Thomas.
Soccer basically saved Mars.
Fußball hat die Máras gerettet, die Existenz unserer Familie begründet. Fußball ist zum Symbol geworden für das Überleben der Familie.
A symbol of the family's survival in many ways.
Das 100 Jahre alte Fußballtrikot wird eines der wichtigsten Exponate in einer Olympia-Ausstellung des tschechischen Nationalmuseums. Und die Enkel und Urenkel zogen beim Prag-Besuch selbst ein Trikot an, das des alten jüdisch-deutschen Vereins DFC Prag. Der Club wurde von den Nazis geschlossen. Thomas Oellermann und ein paar andere Enthusiasten haben ihn vor einigen Jahren wiederbelebt. 5 der Maras liefen jetzt bei einem Freundschaftsspiel auf. Alt und jung, Männer und Frauen. Zum ersten Mal seit fast 100 Jahren trug ein Mara die Kapitänsbinde des DFC. Geholfen hat der klangvolle Name allerdings nicht. Der DFC unterlag mit 25-2. Eine Niederlage, wie sie der Großvater Pavel Mara in seiner Karriere wohl nie hatte einstecken müssen.
Kilian Kirchgessner berichtete über Pavel Mara, den legendären Fußballer aus Theresienstadt. Die ersten 25 Sportler aus Russland und Belarus haben von der IOC-Prüfungskommission die Starterlaubnis für Olympia in Paris erhalten. Die unter neutraler Frage zugelassenen AthletInnen kommen aus den Sportarten Ringen, Gewichtheben, Straßenradsport und Trampolinturnen. Damit geht diese Sport am Samstag-Sendung, die eigentlich nur Fußball-EM-Sendung war, weil die anderen Sportarten keine Chance hatten, zu Ende. Mein Name ist Astrid Travol. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage bis später um 22.50 Uhr.